Global Europe, ein Podcast von 365 Sherpas mit Torben Hennigs und Annette Weißbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Europe, dem Podcast zu geoökonomischen und geopolitischen Trends und Analysen von 365 Sherpas aus Berlin. Mein Name ist Torben Hennigs, ich bin Director und Teamlead im Bereich Geopolitics hier bei 365 Sherpas und auch heute Ihr Co-Host für Global Europe.
Mein Name ist Annette Weißbach, ich bin Wirtschaftsjournalistin seit ungefähr 20 Jahren. Unter anderem arbeite ich für CNBC als Deutschlandkorrespondentin und in dieser Rolle habe ich natürlich auch schon sehr viele Jahre die deutsche Automobilwirtschaft im Blick.
Die deutsche Automobilwirtschaft ist heute unser Thema und es könnte aktueller nicht sein, dass wir uns mit den geoökonomischen Chancen und Herausforderungen, im Moment wohl vor allem Herausforderungen, von BMW, Volkswagen und Co. beschäftigen. Und dafür haben wir uns eine ganz herausragend qualifizierte Expertin eingeladen, die aktuelle Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Frau Hildegard Müller. Und für den hochgradig unwahrscheinlichen Fall, dass Frau Müller Ihnen kein Begriff sein sollte, hier nochmal ein kurzer Steckbrief.
Hildegard Müller ist seit Februar 2020 Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, kurz VDA. Von 2002 bis 2008 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags für die CDU, unter anderem auch Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte für die Bund-Länder-Koordination unter Angela Merkel. Sie ist Vorstandsmitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung, Träger des Verdienstordens der BRD und übrigens auch die einzige Frau, die jemals der Jungen Union vorstand, nämlich von 1998 bis 2002.
Hildegard Müller, herzlich willkommen bei Global Europe.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
Ja, wir freuen uns, Sie hier zu haben. Als wir diesen Termin vor einer Weile ausgemacht haben, hatte ich noch nicht antizipieren können, wie aktuell unser Gespräch und die Gelegenheit, sich mit Ihnen austauschen zu können, heute Morgen sein würden. Was lange tabu war, wird seit kurzem nicht nur öffentlich, sondern sehr, sehr vehement diskutiert. Stellenstreichung und sogar der Wegfall der Jobgarantie bei Volkswagen bis hin zu Werksschließung. Oliver Blume war ja in seinen Äußerungen extrem deutlich. Die Politik diskutiert schon heiß über Industriestrategien für VW, über Möglichkeiten der Förderung. Auch bei Audi stand schon ein Standort wegen zu geringer Auslastung auf dem Prüfstand. Holen Sie uns mal ab, verorten Sie uns mal, wo steht die deutsche Automobilindustrie angesichts eines so schwachen Wirtschaftswachstums in Europa, aber auch gerade in Deutschland? Ist die Lage in der Tat so dramatisch, wie es die Schlagzeilen im Moment nahelegen?
Naja, ich bin auf jeden Fall etwas überrascht, wie überrascht jetzt viele sind. Die Automobilindustrie weist seit längerem darauf hin, dass wir zwar in unseren Produkten wettbewerbsfähig sind und auch ungeheuer in die Transformation hin zur klimaneutralen und digitalen Mobilität investieren. Übrigens rund 280 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren, die in Forschung, Entwicklung neuer Antriebe gehen und rund 130 Milliarden Euro in den Werksumbau, um vorne weiter mit dabei sein zu können. Der Wettbewerb ist total intensiv natürlich. Es gibt neue Player auf dem Weltmarkt. Aber ich bin ganz zuversichtlich, um mit dieser positiven Botschaft auch zu starten, dass wir dort mithalten können. Was allerdings schwierig wird, ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes in Deutschland und in Europa insgesamt. Wir haben zwar schon in Europa Verlagerungswettbewerb, was eigentlich nicht gut ist, denn wir Europäer sollten uns gemeinsam stark machen. Aber wir stehen schon in einer dramatischen wettbewerblichen Situation. Wenn ich in die USA schaue mit dem sogenannten Inflation Reduction Act, wenn ich nach China schaue, wo auch sehr, sehr viel getan wird, um den Hochlauf der Industrien zu unterstützen und vor allem, wenn ich dann an die ausgemachten Themen und Problemen denke, die wir hier in Deutschland haben. Hohe Energiekosten, extrem hohe Bürokratiekosten, auch die Lohn- und Arbeitskosten sind oftmals nicht vergleichbar. Und das sind nur 3 von vielen Themen, die wir hier haben. Daran kann man arbeiten und darum fordern wir die Politik in Deutschland und in Europa massiv auch auf. Denn rund 70% unserer Arbeitsplätze hängen am Export. 3 von 4 Autos gehen in den Export. Wenn wir diese Stärke, die auch Wachstum und Wohlstand in viele Regionen Deutschlands bringt, erhalten wollen, müssen wir uns mehr anstrengen.
Freut mich ja sehr, dass Sie da direkt auch eine zuversichtliche Note reinbringen. Zum IRA kommen wir auf jeden Fall auch später nochmal. Aber an einer Stelle würde ich in der Tat gerne auch nochmal nachfragen. Sie haben ja die Löhne angesprochen. ist das in der Tat eines der größten Probleme, gerade auch bei Volkswagen, das ja jetzt gerade massiv in den Schlagzeilen steht, mit Blick auf die auch den hohen Einfluss der Gewerkschaften an der Stelle, dass dort einfach die Löhne dergestalt hoch sind, dass die Hersteller Probleme haben, damit kompetitiv auf dem Weltmarkt unterwegs zu sein?
Na, ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu einzelnen Unternehmen natürlich nicht äußern kann, auch schon gar nicht zu Haustarifverträgen und anderen, aber das ist jetzt ein schmaler Grat. Natürlich möchten wir keine Löhne, wie sie in China oder woanders üblich sind, aber auf der anderen Seite ist es ein relevanter Faktor, der zu berücksichtigen ist. Ich sage das, weil auch viele sagen, wo bleiben die günstigen Autos und sowas alles. Und dann finde ich, muss man fair sein. Und wenn dann natürlich ständig aber auch, und das hat ja gar nichts jetzt mit der Autoindustrie selber zu tun, in Tarifabschlüssen bei uns überlegt wird, die Sozialversicherungskosten weiter zu verteuern und vieles andere mehr, weil die Rente nicht ausreichend reformiert etc. Das sind ja alles Kosten, die auch auf die Lohnkosten und die Nebenkosten mit auch noch mit draufgehen. Und ich finde, wir müssen uns zumindest bewusst sein. Und wenn das hier im Bereich Löhne so ist, dann müssen wir vielleicht schauen, in anderen Bereichen kompetitiver zu sein. Wir sind es aber eigentlich in keinem Punkt mehr. Früher konnten wir das ein oder andere ausgleichen. Wir hatten immer schon höhere Löhne als andere Regionen, aber da waren wir wettbewerbsfähiger in anderen Bereichen. Und jetzt erstickt uns Bürokratie und das ist ja auch Zeit und Geld. Es ist, wie gesagt, die Energiekosten habe ich erwähnt, die oftmals nicht vergleichbar sind mit Wettbewerbern. Und wenn wir nun in allen einzelnen Kostenstrukturen außen laufen, dann wird es schwierig. Und das ist ja im Übrigen etwas, das will ich jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, was nicht nur die deutsche Autoindustrie beklagt. Die deutsche Industrie insgesamt ächzt unter diesen Themen und Symptomen. Wir diskutieren seit langer Zeit, ob und was wir am Energiepreis tun müssen. Wir diskutieren Bürokratieentlastungspakete, die allerdings mehr Diskussionen als am Ende des Tages wirklich Entlastung dann auch mit sich bringen. Und ich finde, wenn es an einem Bereich teurer ist, weil wir sagen, wir wollen hier zu Recht gute Löhne zahlen, dann muss man sich an anderen Bereichen mehr anstrengen und das tun wir leider nicht. Was heißt wir? Das tut leider die Politik in Brüssel, in Berlin nicht. Es wird immer mehr verteuert, es wird immer mehr reguliert, es wird immer mehr technologisch eingeschränkt und alles das führt in der Summe dazu, dass es schwierig wird am Standort.
Wir müssen ja über den Wettbewerb durch chinesische Automobilhersteller sprechen, gerade im Volumenmarkt. Hier hat jetzt die EU kürzlich sogenannte Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Elektroautos nicht eingeführt, aber sie sind noch nicht in Kraft getreten. Was glauben Sie denn, macht Sinn, wenn man sich anschaut, dass die chinesischen Automobilhersteller ja massiv gefördert werden zu Hause mit Subventionen? Wie können sich europäische Automobilhersteller denn da mittel- und langfristig wettbewerbsfähig überhaupt aufstellen?
Ja, wir sehen das Problem und die Herausforderung. Wir glauben nur, dass das Instrument nicht geeignet ist, zu dem die Europäische Union greift. Und wenn ich dann sehe, dass chinesische Hersteller geringere Zollschranken bekommen als deutsche Hersteller, die in China produzieren, dann wundere ich mich schon über diese Untersuchung auch ein bisschen. Das ist eigentlich sollte es ja etwas anderem dienen. Aber im Grundsatz will ich sagen, wir brauchen eigentlich eine Politik der Abkehr von wechselseitigen Zollschranken. Unser Interesse ist regelbasierter Handel und jede protektionistische Maßnahme schränkt diesen freien Handel ein. Der Schaden, der nun aber von den angekündigten Maßnahmen ausgeht, der ist womöglicherweise höher als der Nutzen für die deutsche Automobilindustrie. Es wird zum Beispiel auch Gegenmaßnahmen gehen. Und ich will nur mal sagen, wir exportieren 100-mal mehr Autos nach China als China nach Deutschland. Das heißt, ich finde, wir können auch ganz selbstbewusst auf diese Wettbewerbssituation schauen. Ja, wir brauchen kritische Gespräche mit China, aber ich glaube, wie gesagt, auch hier nochmal, wir müssen eher den Fokus auf den europäischen Industriestandort richten, eher auf unsere eigenen Hausaufgaben, weg von Symptombekämpfung, hin zu grundlegenden Reformen, ran an die Ursachen, die die Wettbewerbsfähigkeit auch ausmachen. Und dann ein kritisch-konstruktiver Dialog mit China. Ich glaube, das wäre der richtige Dreiklang.
Ich würde da trotzdem gerne kurz nochmal nachfragen, weil Sie haben ja eben gerade gesagt, dass wir wettbewerbsfähig bleiben sollen. Aber hat die Automobilindustrie hierzulande nicht teilweise Sachen auch einfach ein bisschen verschlafen? Also wie Modelle, die wirklich auf den chinesischen Markt passen zum Beispiel oder auch auf den amerikanischen. Ist da jetzt ein Umdenken da?
Also die Deutschen sind immer noch die zweitgrößten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Auch das finde ich immer ganz gut, wenn man mal so auf Zahlen, Daten, Fakten blickt. Und die einen werfen uns jetzt vor, wir wären zu schnell gewesen und die anderen sagen, wir sind zu langsam mit der Umstellung auf Elektroautos. Also das ist natürlich eine klassische Transformation. In China kommen auch neue Hersteller, die gar keine Tradition mit Verbrennerfahrzeugen haben. Wir müssen die gesamte Wertschöpfungskette, die ganze Produktion umstellen und anderes mehr. Das ist auch nochmal eine größere Herausforderung. Aber ich glaube schon, und deshalb sind wir ja auch auf dem chinesischen Markt trotzdem allem auch in absoluten Zahlen stark, dass wir dort auch attraktive Modelle anbieten. Der Volumenmarkt, das ist genau dieser Markt mit den günstigeren Autos, der ist natürlich besonders heiß und kämpft. Das ist völlig klar. Und da machen sich dann diese Standortthemen, die ich eben erwähnt habe, auch besonders deutlich in den knappen Margen sichtbar.
Jetzt ist ja, wir hatten ja den IRA angesprochen, auch die EU versucht ja mit dem Net Zero Industries Act an der Stelle ein Stück weit auch eigene Instrumente ins Feld zu führen und China mit China 2025, das ist ja auch schon seit längerem bekannt, dass dort auch massive geoökonomische Instrumente ins Feld geführt werden. Verlieren wir angesichts dieser Debatte, Sie hatten ja gerade den regelbasierten Handel auch schon angesprochen, manchmal ein bisschen aus den Augen, dass nicht einer der wichtigsten Hebel für den langfristigen Erfolg eigentlich die Innovation ist. Also ich frage auch vor allem deshalb, ich war vor kurzem auf einer Konferenz in Österreich und auch dort wurde kontrovers diskutiert über die Frage der Entwicklung im Elektrofahrzeugmarkt und einige Teilnehmenden haben so sinngemäß gesagt, also eigentlich haben wir erst bei der Solarenergie und jetzt bei den EVs komplett den Trend verschlafen und wir müssen einfach besser werden in der Innovation, um da auch wieder mehr Hebel zu bekommen. Jetzt stand ja zum Beispiel gerade der Softwarebereich, der Digitalisierungsbereich in der Automobilindustrie immer mal wieder in der Kritik. Sehen Sie die deutschen Hersteller da gut aufgestellt? Sind da Lektionen gelernt worden? Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass da in den kommenden Jahren massiv investiert werden wird.
Also ich glaube im Übrigen, im Solarbereich sind wir nicht wegen der Innovationskraft nicht wettbewerbsfähig, sondern auch wegen der Kosten, wenn ich das sagen will. Ich habe den Solarmarkt genau verfolgt. Ich war ja vor der Automobilindustrie in der Energiewirtschaft und habe natürlich gesehen, dass wir dort vielleicht ja auch es aufgrund der hohen Innovationskraft, die wir am Anfang hatten, ein bisschen selbstgefällig waren und dann uns aber in der Hauptsache die Kosten weggelaufen sind. Ich bin eben ja ganz bewusst mit dieser positiven Botschaft eingestiegen auch. Wir investieren gewaltige Summen in die Transformation und ich glaube schon, dass wir selbstbewusst sagen können, dass die deutschen Automobilhersteller weiterhin vorne auch mit dabei sein können. Es gibt unterschiedliches Konsumentenverhalten, das ist nochmal was anderes, aber ich rede jetzt auch über Leistungselektronik und über diese ganzen Themen, die ja auch vorne mit dabei sein müssen. Wir wollen ja auch an der Sicherheit keine Abstriche machen und, aber ich glaube auch, und das nehmen wir an und deshalb produzieren ja auch viele Hersteller von uns auch übrigens immer in den Märkten, in denen auch Autos mitverkauft werden, weil natürlich jeder Kunde anders ist. In China gibt es ein ganz anderes Bewusstsein zum Auto, zur Frage, was mache ich im Auto? Während wir im heimischen Arbeitszimmer oder im Büro solche Konferenzen und solche Podcasts wie diese machen, machen Chinesen sie auf dem Auto, weil die Bürofläche begrenzt ist oder es auch zu Hause nur sehr enge Verhältnisse hat und anderes mehr. Das bringt einen höheren Digitalisierungsgrad und eine höhere Notwendigkeit für das Auto mit. Was will ich sagen? Märkte nähern sich an, Konsumentenverhalten ist unterschiedlich und Sie haben völlig recht, wir müssen vorne mit dabei sein, wir müssen diese Themen bedienen. Was allerdings auch ist, das bitte ich auch mal zu sehen, wir haben rund 1,4 Milliarden Chinesen, die sind natürlich auch stolz auf ihre eigenen Marken. Dass Wettbewerber hinzukommen, das ist etwas, das haben wir in den 80er Jahren mit Japanern und Koreanern erlebt, das erleben wir heute und mit dem müssen wir uns auch auseinandersetzen. Das ist im Übrigen für die Kunden ja auch mal eine gute Nachricht, dass sie die Wahl haben zwischen verschiedenen Themen. Für mich ist wichtig, können wir unter den fairen Wettbewerbsbedingungen, unter gleichen Bedingungen spielen. Und deshalb sind zum Beispiel Handelsabkommen total wichtig für diesen regelbasierten Handel. China hat letzte Woche 53 afrikanische Staaten zu Gast gehabt. Wir reden in Deutschland seit 2005 über eine Afrika-Strategie. Europa hat über 50 Handelsabkommen offen. Da geht es um Rohstoffe, da geht es um Zugänge zu Märkten, da geht es um wechselseitige Unterstützung in diesen Themen. Und das sind auch Punkte, wo wir unsere Hausaufgaben ganz anders machen müssen. Früher waren wir Europäer sehr selbstbewusst. Wo wir kamen, wollte man mit uns handeln. Jetzt ist die Party größer geworden, wenn ich das so sagen darf. Und wir müssen uns in diesen Bereichen mehr anstrengen. Und deshalb ist ja eine ganz wichtige Forderung von uns, dass wir Handelsabkommen abschließen. Übrigens auch ein Garant für Klimaschutz, für Menschenrechte und viele andere Fragen. Wenn wir keine Abkommen abschließen, verlieren wir unseren gestalterischen Einfluss hier dramatisch. Und das macht mir auch große Sorge, dass wir als Europäer immer mehr dann auch als geopolitische Stimme am Ende des Tages fehlen.
Wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf, die Handelsabkommen und der regelbasierte Handel, sowohl die USA als auch China haben ja mit den Instrumenten, mit denen Sie an der Stelle arbeiten, durchaus an vielen Stellen in den letzten Jahren gegen eigentlich etabliertes WTO-Recht möglicherweise verstoßen. Und mein Eindruck ist nicht, dass an der Stelle das hehre gemeinsame Ziel, was man möglicherweise immer mal wieder verlautbart, von einem regelbasierten freien Welthandel wirklich auch in der Praxis so verfolgt. Und die Frage, auf die ich hinaus will, ist so ein bisschen, glauben Sie, dass die EU an der Stelle trotz ihres großen Binnenmarktes, trotz ihrer nach wie vor sehr, sehr großen Wirtschaftskraft über Handelsabkommen an der Stelle genug Einfluss ausüben kann, um diesem Trend etwas entgegenzusetzen? Oder hat man nicht vielmehr so eine Situation, in der man eigentlich gar keine Wahl hat, als sozusagen sich in diesem Trend zur Wehr zu setzen, wenn andere Player eben, Sie sagten es ja, China in Afrika so massiv unterwegs sind und sich eben gerade nicht an so vielen Stellen mehr gebunden sehen an die gemeinsamen Regeln der WTO.
Na, erst einmal müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Ich sehe das ganz nüchtern, bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen. Der Inflation Reduction Act hat ohne Zweifel protektionistische Elemente. Das kritisieren wir auch sehr stark. In allererster Linie setzen die USA aber auf weniger Regulierung, mehr unternehmerische Freiheit. Der Staat setzt die Rahmenbedingungen. Sie besorgen Rohstoffe, haben Handelsabkommen darüber. Sie haben bezahlbare Energie. Und viele andere Themen mehr. Und bei all dem, was ich an China kritisiere, wenn sie in der Lage sind, Handelsabkommen abzuschließen und wir nicht, müssen wir uns ja fragen, woran liegt das auch? Warum handelt man mit Chinesen, aber nicht mit uns? Und das meine ich mit unseren eigenen Hausaufgaben machen. Wir geben in Europa gar nicht sehr viel weniger Geld aus, vielleicht als andere Regionen, aber mehr in Symptombekämpfung. Wir überlegen dann, brauchen wir Industriestrompreise und nicht, was müssen wir tun, damit wir eine ausreichende Menge an Energieangebot haben? Und das ist nur so. Und jetzt auch natürlich auch jetzt die Frage in der aktuellen Situation, wie kann man jetzt wieder reagieren auf was das ist. Wir müssen an die Front kommen, wir müssen agieren, wir brauchen eine engagierte, umfassende und zukunftsorientierte Handelspolitik. Dann sind wir auch dort relevanter Player, dann muss man mit uns auch sprechen. Also und wenn man dann seine eigenen Hausaufgaben macht, da geht's mir drum, dann kann man die anderen auch besser kritisieren. Dann kann man sich auch aus dem Bewusstsein der Stärke heraussetzen. Wir machen ja schon innereuropäisch, ich habe das gesagt, Verlagerungswettbewerb manchmal über Energiekosten, über Lohnkosten und über anderes. Also anstatt, dass die EU über einen gemeinsamen europäischen Markt für Energie nachdenkt, eine Kapitalmarktunion, ein international wettbewerbsfähiges Kartellrecht und andere Dinge mehr, verlieren wir uns manchmal auch im Binnenklein-Klein. Ich glaube, das ist der falsche Fokus. Und wir haben schon einen Punkt, der sich verändert. Die Europäer sind über Jahrzehnte gut gefahren mit ihren Exportmodellen. Jetzt sagen andere Regionen, da lernen wir von. Auch wir wollen unsere Region selbstbewusst machen, stark machen. Wir haben ja auch alle ihre eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, machen ihre Hausaufgaben oftmals besser, sind technologieoffen und anderes und achten auf attraktive Ansiedlungsbedingungen. Und das ist ein Wettbewerb. Ich glaube, den Weg, den Sie beschreiben, von dem würde zuallererst Europa negativ beeinflusst werden. Wir sind der Kontinent, der von Exporten lebt. Ich habe das gesagt, 70% unserer Arbeitsplätze hängen am Export. Wenn wir Handelsschranken hochfahren, da muss ich mal sagen, der Wachstumsmarkt in anderen Regionen ist natürlich wesentlich größer als bei uns. Wenn Sie sehen, allein die Nachholeffekte zum Beispiel, die in China sind, die in Indien kommen werden, in Afrika langfristig etc. Der europäische Binnenmarkt hat eine relativ hohe Sättigung. Wir haben natürlich ein gutes Wohlstandsniveau. Ganz praktisch, hier fahren viele Autos. Da geht es nur um Erneuerungsinvestitionen und anderes mehr. Und in anderen Regionen ist natürlich hier auch nochmal eine hohe Dynamik, eine hohe Bevölkerungsdichte und anderes mehr. Also wir Europäer tun gut daran, der Kontinent zu sein, der sich für Handel und internationalen Wettbewerb einsetzt.
Wenn man über Industriepolitik spricht, muss man ja auch über die USA sprechen. Und die USA sind ja auch als Markt mindestens Nummer 2 für die deutschen Automobilbauer, wenn nicht zumindest teilweise sogar Nummer 1. Wie sehen Sie denn den Einfluss gerade dieser jüngsten Industriepolitik der Biden-Administration, der IRA, auf die deutsche Automobilwirtschaft und die Zulieferer? Gibt es da auch eine Tendenz, dass Sie im Grunde genommen mit den Füßen abstimmen und da mehr investieren als hierzulande?
Nee, Umfragen, die wir haben unter unseren Herstellern und Zulieferern, zeigen schon, dass von diesen Investitionen, die ich am Anfang erwähnt habe, ein immer geringerer Teil nach Deutschland, nach Europa auch geht. Und das hat mit dieser Mischung der Faktoren zu tun, die wir attraktive Ansiedlungsbedingungen, allerdings auch natürlich protektionistische Elemente, Schutzelemente und anderes mehr. Und insofern hat das Einfluss. Ich will unseren Standort trotzdem nicht abschreiben. Wir haben nach wie vor eine hohe Innovationskraft. Wir sind sehr patentstark. Wir melden hier extrem viel an. Wir haben eine gute gute Kooperation mit Forschungsinstitutionen wie Fraunhofer, wie Helmholtz und andere. Das haben oftmals andere Regionen da nicht. Und wenn wir uns auf diese Stärken mehr besinnen und wie gesagt an unseren Hausaufgaben arbeiten, sind wir wettbewerbsfähig. Nur mit einem Punkt wird man sich ja wahrscheinlich insgesamt auseinandersetzen müssen. Die bisherigen bekannten Achsen funktionieren nicht mehr unbedingt so, wie es früher auch gewesen ist. Zumindest möchten auch die Amerikaner Arbeitsplätze bei sich generieren und nicht nur importieren und anderes mehr. Und deshalb finde ich auch nochmal den Rückschluss von Europas Einfluss auch in geopolitischen Fragen und auch an die Frage, will man in anderen Regionen mit uns zusammenarbeiten, will ich nochmal sagen, hängt von unserer wirtschaftlichen Stärke ab. Hängt davon ab, dass wir ein relevanter Ansprechpartner sind. Und das hat dann auch eine stabilisierende Wirkung, zum Beispiel auch auf die sich anbahnenden Konflikte zwischen den USA und China. Wenn wir da nicht hin und her gerissen werden wollen, dann braucht Europa eine starke Position. Und bei all dem, was ich in Europa kritisiere. Ich kritisiere, dass wir dieses Mikromanagement machen, dass wir Überregulierung haben, dass wir immer, da wird von Bürokratieabbau geredet und im gleichen Atemzug werden wieder neue Dinge erlassen. Europa als gemeinsame, als starke Stimme könnte nicht nur aus wirtschaftlichen Interessen ein wichtiger Spieler sein, sondern auch geopolitisch. Klimaschutz und andere Themen werden sich nur durchsetzen lassen, auch mit einem starken Europa. Und hier müssten wir mehr dran arbeiten. Und ich hoffe sehr, dass die neue Kommission, das neue Europaparlament diese Aufgabe auch annimmt und aus dem Green Deal auch einen Green Industrial Deal macht, dass wir nicht weiter in Kauf nehmen, dass unsere Wirtschaft abwandert, weil sie hier nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
Jetzt haben Sie ja gerade das Thema Klimaschutz selber schon angesprochen. Das wollten wir in der Tat auch noch diskutieren mit Ihnen. Das Verbrenneraus war ja nun in den letzten Wochen auch mal wieder in der Diskussion, vor allem mit Blick auf die möglichen Ausnahmen für E-Fuels. Sie haben sich, also der VDA, für den kompletten Ausstieg aus Diesel und Benzin in Deutschland bis 2045 ausgesprochen.
Aus dem Kraftstoff. Nicht auch unbedingt richtig, aus dem Verbrenner. Genau. Danke. Denn darum geht es ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt auch dieser Debatte, die mich beschwert. Wir diskutieren einen de facto Verbrenner aus. Wir schränken technologisch ein. Das tun andere Regionen nicht. Übrigens, weder China noch die USA schränken technologisch ein. Sie geben ein Ziel vor. Also die USA geben ein hartes Klimaziel vor und sagen, lauft, schaut, mit welchen Technologien ihr das wie erreichen könnt. Und wir versuchen immer so 100%er. Ich glaube, dass natürlich der Schwerpunkt im Hochlauf klar auf der Elektromobilität liegt. Hier will ich auch nicht falsch verstanden werden. Aber es gibt zum Beispiel, und das werden wir jetzt auch auf der IAA Transportation zeigen, in Hannover, die wir haben, dort werden wir Wasserstoffantriebe für LKWs sehen, zum Beispiel für lange, schwere Transporte. Wir haben mit synthetischen Kraftstoffen natürlich ein Potenzial, zum Beispiel auch den Bestand an Fahrzeugen klimaneutral zu machen. Denn die Bundesregierung hat sich ja zum Beispiel 15 Millionen Elektroautos bis 2030 vorgenommen. Dann fahren immer noch 35 Millionen Verbrennerfahrzeuge. Wenn wir da einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, müssen wir auch über Kraftstoffe reden. Und so wird in der Summe ein Mix draus zum Erreichen der Klimaziele. Und ich glaube, gerade in Zeiten großer Transformation ist es einfach falsch, technologisch eingeschränkt zu arbeiten. Ich würde mir sagen, harte Klimaziele, das ist das, was wir erreichen wollen. Und dann Wettbewerb von verschiedenen Optionen. Und es wird immer auch verschiedene Lösungen geben, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in anderen Regionen der Welt, weil die Stromnetze anders sind, weil andere Voraussetzungen sind. Andere Länder haben mehr Möglichkeiten zu Wasserstoff als wir. Also wenn wir auch Exportindustrie sein wollen, warum schränken wir dann Technologien ein? Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, diese Diskussion hat in Deutschland großen Unmut hervorgerufen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ich halte es für falsch, über Verbotsdebatten zu gehen. Ich erlebe eher so eine Trotzreaktion. Und dann kaufe ich mir aber nochmal den Verbrenner. Und es wird nicht überlegt, wie toll das vielleicht ist, Elektromobil zu fahren. Wer einmal elektrisch gefahren ist, der ist da in der Regel begeistert von. Wir verbieten, und anstatt dass wir zum Beispiel hier sagen, wir bauen ein super Netz von Lademöglichkeiten auf. Immer noch haben ja rund 30% der Kommunen überhaupt keinen öffentlichen Ladepunkt, rund 80% keinen Schnellladepunkt. Also wenn auch die Infrastruktur stimmen würde dann, und das kann die Autoindustrie über der Erde vielleicht mitmachen, wir können mit Ladesäulen aufbauen, aber wir können keine Stromnetze aufbauen. Wenn hier also auch mit großer Unterstützung ein Ökosystem unterstellen würde, dann würden auch die Verbraucherinnen und Verbraucher viel offener sein und nicht über Verbote und das dürfen wir auch das nicht mehr nachdenken. Also auch das ist so ein Fehler von Politik, die mit dem Zeigefinger irgendwie daherkommt und meint, das würde Menschen überzeugen. Ich glaube, technologische Überzeugung, das macht Spaß, da sind die Verbraucherinnen und Verbraucher auch offen für, das wäre der bessere Weg aus meiner Sicht.
Wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne richten, Wir haben jetzt ja gehört, viele Dinge, die passieren müssen, aber auch die passieren sollen. Und die aktuelle Debatte ist sehr getrieben von der Sorge um Verluste. Wenn Sie mal eine Vision nach vorne richten, wo wir in Deutschland, in Europa in 2 bis 3 Jahren stehen, was gibt Ihnen da Zuversicht, dass das, was Sie gerade auch skizziert haben, mit Blick auf eine gelungene Transformation, dass uns das gelingen wird? Und was wären so die 1, 2 Dinge, wo Sie glauben, das sind am ehesten die Hebel, an denen entscheidet sich das?
Zuversicht gibt immer am Ende der Mensch, nämlich die hohe Innovationskraft, die hohe Kreativität, die Begeisterung, die wir haben, die wir auch immer spüren, wenn wir unterwegs sind bei unseren Herstellern, bei unseren Zulieferern, die hohe Innovationskraft. Und auch der Kampf um den Standort. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie sich mit dem Schicksal in Anführungszeichen abfindet, sondern man versucht hier wirklich an diesen Dingen zu arbeiten. Und das macht mich zuversichtlich, das, was wir in den Köpfen halt haben. Und das zeigt, dass deutsche Autos ja auch nach wie vor international und auch Nutzfahrzeuge international gefragt sind, wegen ihrer Technik, wegen ihrer Sicherheit, wegen ihrer Effizienz, wegen ihrer Leistungselektronik und wegen vieler anderer Dinge mehr, die wir auch besser können als andere. Und das heißt, auf die Stärken besinnen und auf der anderen Seite entfesseln, uns befreien von diesen Dingen, über die wir schon zu lange reden. Die haben ja anfangs gesagt, dass jetzt alle überrascht sind und die Vorzeigebranche kommt ins Straucheln. Die deutsche Autoindustrie, die deutsche Industrie insgesamt weist jetzt schon zu lange auf den Handlungsbedarf hin. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nicht Wahlen abwarten, sondern anpacken, dass wir in Europa den neuen Auftrag in der neuen EU-Kommission annehmen. Vorschläge gibt es genug auf dem Tisch. Wir können gerne über Instrumente streiten, was besser und was weniger geeignet ist. Aber dieser Paradigmenwechsel, dieses Freisetzen, das wäre nötig. Die Kraft, glaube ich, in uns ist da.
Vielen Dank, Frau Müller.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war unser Interview mit der VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Abonnieren Sie Global Europe sehr gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen und freuen Sie sich schon jetzt auf eine Sondersendung zu unserer Teilnahme am European Forum in Alpbach in Österreich, die in wenigen Wochen erscheinen wird. Und sollten Sie Analysebedarf, Einschätzungsbedarf, Beratungsbedarf zu geoökonomischen oder geopolitischen Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an uns bei 365 Sherpas in Berlin und Brüssel. Global Europe ist ein Podcast produziert von 365 Sherpas Corporate Affairs and Policy Advice.